Kontext mit Wolfgang Ritschel.
Der Börsengang von SpaceX, der Weltraumfirma von Elon Musk, war nominell der größte, der je in der Geschichte stattgefunden hat. So nebenbei hat er auch Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht. Das staatlich finanzierte Raumfahrtprogramm sei damit am Ende. In Zukunft werden es findige Unternehmer dominieren. Funktionieren werde das aber nur mit Privateigentum an Grund und Boden auf fernen Planeten oder Asteroiden, schreibt der Historiker und Soziologe Rainer Zittelmann in seinem Buch Weltraumkapitalismus. Ein Studiengespräch mit dem Autor folgt in circa einer Viertelstunde. Danach lassen wir uns vom Kognitionsforscher Fritz Breithaupt erklären, wie wir Erfahrungen machen. Und wir stellen Ihnen mit American Stories ein neues Album von Rostam vor, auf dem der Singer-Songwriter seine Identität als US-Amerikaner mit iranischen Wurzeln reflektiert. Davor erinnern wir an den Fall des Eisernen Vorhangs und an ein Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze, das diesem vorangegangen war. Und jetzt gleich beschäftigen wir uns mit der amerikanischen Verfassung. Morgen feiern die USA den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung. 11 Jahre lang haben die Gründerväter an einer Verfassung gefeilt. Am 4. März 1789 trat sie schließlich in Kraft. In den letzten Jahren ist die US-Verfassung aber von höchster Stelle unter Druck gekommen. Die Harvard-Historikerin Jill Lepore erzählt in ihrem Buch We the People die Geschichte der USA im Spiegel ihrer Verfassung. Das mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnete Buch hat Madeleine Amberger gelesen und sich mit der Autorin darüber unterhalten.
It is a very good constitution. It's the most influential constitution in the world. It's the model of many constitutions around the world.
Die Verfassung der USA ist eine sehr gute Verfassung, erklärte Jill Lepore. Sie ist die einflussreichste Verfassung der Welt, auf deren Basis Verfassungen anderer Länder beruhen. Die Gründerväter der USA haben sich dazu viel überlegt. Sie zogen Lehren aus der Geschichte ebenso wie aus der wissenschaftlichen Revolution.
They would attempt to devise a constitution that was almost mechanical in its nature, where the checks and balances, one branch of the government checking the power of another branch of government, they thought of that mechanistically in a kind of like Newtonian physics way.
Die Gründerväter entwarfen eine Verfassung, wonach der Staat wie eine Mechanik funktionieren sollte. Im Sinne der Gewaltenteilung sollte eine Gewalt die andere kontrollieren. Ein System der Checks and Balances also. Eine Aufgabe des Parlaments, der Legislative also, war es beispielsweise die Exekutive, also den Präsidenten, gegebenenfalls zu zügeln. Das war den Verfassern wichtig, denn die Unabhängigkeit war noch jung und die Furcht, dass zu viel Macht zu Tyrannei führe, daher groß. Jill Lepore, Historikerin an der Harvard University, erzählt über 900 Seiten lebendig und mit vielen Beschreibungen und anekdotischen Details, wie diese Verfassung entstand. Wer alle Ideen beisteuerte, auch Frauen etwa oder freie Schwarze. Sie erklärt, wie schwierig sich Verfassungsänderungen über die nächsten mehr als 200 Jahre gestalteten und wie eben dieser Prozess der Veränderung zum Stillstand kam. Ein Zustand, den die Autorin kritisiert. Wie zentral für sie die Möglichkeit der Veränderung ist, geht aus der ungewöhnlichen Widmung zu Beginn des Buches We the People hervor. Das Zitat stammt aus einem Cartoon über die Verfassung. Bugs Bunny erklärt für Kinder verständlich einen wichtigen Mechanismus der Verfassung. Sie kann geändert, also amended werden.
Our constitution's really splendid, but sometimes we do amend it. Amend.
It has this refrain, it was intended to be amended, which I just loved as a way to open the book, because my argument is that the United States is founded on the philosophy of amendment, and that philosophy of amendment is something that's really fallen away.
Bugs Bunnys Ode an die Verfassung, dass Änderungen beabsichtigt waren, habe ihr wirklich gut gefallen, so die Autorin. Die Möglichkeit der Veränderung sei für sie die philosophische Basis der USA. Und auch diese Philosophie sei abhanden gekommen. Die Verfassung gibt vor, wie man sie ändern kann. Das ist in Artikel 5 niedergeschrieben. Dieser Artikel legt den Prozess für neue Zusatzartikel, sogenannte Amendments, fest. Dass die Gründerväter Änderungen als etwas Positives betrachteten, zeigt schon die Wortwahl. Jill Lepore erläutert die sprachlichen Ursprünge des Begriffs.
Das Verb amend reicht im Englischen bis etwa ins 12. Jahrhundert zurück, als es für das Korrigieren eines Fehlers stand, das Beseitigen einer Auslassung oder eines Versäumnisses, das Reparieren von Kaputtem oder für das Verbessern in einem moralischen Sinn, etwas besser zu machen. Die Amerikaner kamen überein, dass eine so zerbrechliche Sache wie eine geschriebene Verfassung, wenn sie Bestand haben sollte, während die Zeit verging, beim Ticken der Uhr revidiert und repariert, verbessert und aktualisiert werden musste.
Um eine Verfassungsänderung zu erwirken, braucht es viel. Eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Und dann müssen noch 3/4 der Bundesstaaten den Zusatzartikel ratifizieren.
Es war ein Irrtum, die Hürde so hoch anzusetzen. Damals glaubten die Autoren nicht, dass es einmal politische Parteien geben werde. Diese existierten noch nicht. Sie konnten also nicht ahnen, dass diese Hürde in der Praxis sehr viel höher sein würde, als sie sich das damals in der Theorie dachten.
In den letzten knapp 240 Jahren wurden zwar tausende Vorschläge zu Änderungen gemacht, aber es kam nur zu 27 Zusatzartikeln zur Verfassung. Der letzte, der für die Bürger von Bedeutung war, stammt aus dem Jahr 1971. Das 26. Amendment setzte das Wahlalter auf 18 Jahre herunter. Der 27. und bisher letzte Zusatzartikel von 1992 regelte die Bezahlung der Gesetzgeber. Warum gab es in den letzten gut 50 Jahren kein für die US-Amerikaner relevantes Amendment?
Polarization began rising in the late 1960s. And so, if you think about, well, a party system makes it much harder to reach this double supermajority requirement. A polarized party system makes it effectively impossible.
Ab den 1960er Jahren wurde die politische Landschaft immer polarisierter. Unter solchen Bedingungen waren keine Supermehrheiten zu erzielen. Konservative suchten nach neuen Möglichkeiten, ihre Agenda vom Abtreibungsverbot bis zum in der Verfassung verankerten Schulgebet umzusetzen. Also entwickelten sie, beginnend mit Präsident Ronald Reagan, die Strategie, den obersten Gerichtshof mit Vertretern des sogenannten Originalismus zu besetzen.
If you think about the philosophy of amendment is that the Constitution is constantly making progress and we're moving.
Die Philosophie des Amendments basiert auf dem Verständnis, dass sich die Verfassung laufend weiterentwickelt, damit das Regieren zunehmend gerechter, zunehmend fairer wird. Das ist nicht das Ziel des Originalismus. Man geht ins Jahr 1787 zurück, als die Verfassung verabschiedet wurde. Eine aktuelle Frage, ob etwas verfassungskonform ist oder nicht, kann nur beantwortet werden, indem man sich auf die ursprünglichen Dokumente stützt.
Die
2022 etwa kippte der oberste Gerichtshof das landesweite Recht auf Abtreibung mit der Begründung, da die Verfassung nicht auf die Abtreibung Bezug nimmt, gäbe es kein solches Recht. Eines sieht die ursprüngliche Verfassung sehr wohl vor, das System der Checks and Balances, und dieses gerät unter Präsident Donald Trump zunehmend in Schieflage.
Donald Trump was asked, I think at the beginning of his second term, is it your duty to uphold the Constitution? And he said, I don't know. And in fact, it is his duty. That's part of the oath of office. That's the main part of the oath of office the president takes.
Donald Trump wurde zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gefragt, ob es seine Pflicht sei, die Verfassung zu respektieren. Er sagte, ich weiß es nicht. Tatsächlich sei die Wahrung der Verfassung ein zentraler Inhalt des Amtseides, so Jill Lepore. Der Schluss der Historikerin nach 1,5 Jahren Trump II ist, den Präsidenten interessiert die Verfassung nicht. Etwas ist verfassungswidrig oder verfassungskonform, wenn er es so befindet.
You know, he famously insisted that presidential immunity is in the Constitution.
Donald Trump behauptete, die Verfassung garantiert dem Präsidenten Immunität gegen Strafverfolgung. Das tut sie nicht. Aber das Höchstgericht gab ihm dennoch recht. Er behauptet, die Staatsbürgerschaft durch Geburtsrecht sei verfassungswidrig. Das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass die Höchstrichter ihm in diesem Fall beipflichten. Aber seine Haltung, dass etwas richtig ist, nur weil er es behauptet, zeigt seine Verachtung der Verfassung.
A measure of the contempt that he has for the Constitution itself.
In der Tat bestätigten die obersten Richter am 1. Juli 2026 das Geburtsrecht. Die Gründerväter waren aus gutem Grund stolz auf den Mechanismus der Veränderung. Sie glaubten, durch zeitgerechte Anpassungen Aufruhr und Chaos zu verhindern. Doch nun durchleben die USA chaotische Zeiten, so die Historikerin. Hoffnung gäbe es freilich immer. Denn auch früher habe es Zeiten gegeben, als die Verfassung nicht angepasst wurde. Doch dann bildet sich Druck, als wollten viele Menschen sich gegen eine Tür stemmen, die von innen verriegelt ist. Irgendwann gibt diese nach und in diesem neuen Raum könne sich viel Neues ergeben. Jill Lepore glaubt, dass die USA bald an diesem Punkt angelangt sein werden.
Then something gives and it's a little bit like a bunch of people leaning on a door that's barred from the other side. Once you get the door open, you can go into the room and do all kinds of things. And I feel like there's nearly that kind of pressure right now.
We the People, eine Geschichte der amerikanischen Verfassung. Dieses Buch von Jill Lepore ist übersetzt von Werner Roller und Annabelle Zettel im CH Beck Verlag erschienen. Mit den Ups and Downs der amerikanischen Demokratie setzt sich nächste Woche übrigens das Radiokolleg im Rahmen einer Spezialausgabe auseinander. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, das wusste Michail Gorbatschow. Zu früh zu kommen ist freilich auch keine Lösung, wusste Miklós Németh. Als der ungarische Ministerpräsident im Jahr 1989 nach Moskau reiste, stand ihm das Schicksal seines Vorgängers Imre Nagy vor Augen. Dieser hatte sich 1956 auf die Seite der ungarischen Aufständischen gestellt und war dafür hingerichtet worden. War jetzt, mehr als 30 Jahre später, der richtige Zeitpunkt für einen Schritt in Richtung Demokratie gekommen? Im Nachhinein wissen wir natürlich vieles besser. Der in den Niederlanden lehrende US-amerikanische Politikwissenschaftler Matthew Longo recherchierte 6 Jahre lang über die Umwälzungen des Jahres 1989 und hat dazu ein Buch mit dem Titel »Das Picknick – Der Traum von Freiheit und der Fall des Eisernen Vorhangs« veröffentlicht. Georg Renekel hat es gelesen.
Der Eiserne Vorhang ging ganz von selbst kaputt. Die Stromzäune und Signalanlagen der waffenstarrenden Grenze waren im Frühjahr 1989 am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Angesichts ständiger Fehlalarme und Stromausfälle an der österreichisch-ungarischen Grenze war klar, dass der alte Zaun weg musste. Während die alte Garde in der ungarischen KP davon ausging, dass man eben einen neuen Zaun bauen würde, hatte der junge Ministerpräsident Miklós Németh andere Pläne. Um die Möglichkeiten dafür auszuloten, musste er aber erst den Kreml-Chef fragen.
Michael, wie wird die Sowjetunion reagieren, wenn wir Wahlen abhalten und die Kommunisten abgewählt werden? Gorbatschows Antwort war ebenso klar. Miklós, solange ich auf diesem Platz sitze, wird es nicht zu einem zweiten 1956 kommen. Er hatte Németh nicht unbedingt seinen Segen, aber ein Versprechen gegeben. Die Sowjetunion würde keine Panzer schicken. Nachdem das geklärt war, konnte sich Németh spezifischen Fragen zuwenden. Als erstes bat er Gorbatschow, die sowjetischen Atomwaffen und Truppen aus Ungarn abzuziehen. Gorbatschow wies alle Anwesenden an, Stift und Papier wegzulegen und keine Notizen zu machen.
Welches Risiko der junge ungarische Ministerpräsident mit seinem schließlich in die Tat umgesetzten Vorhaben eingeht, den Grenzzaun einfach abzureißen, zeigt ein Treffen der osteuropäischen Regierungschefs in Bukarest. Das Quartier von Miklós Németh ist radioaktiv verseucht. 6 Jahre lang hat Matthew Longo für sein Buch recherchiert und dafür mit zahlreichen Protagonisten der Ereignisse von 1989 gesprochen. Mit ungarischen Politikern und Grenzpolizisten, mit ehemaligen Stasi-Mitarbeitern sowie mit DDR-Bürgern, die nach der Nachricht vom Loch im Eisernen Vorhang ihre Urlaubspläne spontan zu Fluchtplänen umarbeiteten. Da Longo seinen Gesprächspartnern nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch während seiner Recherchen über Jahre hinweg folgt, entsteht so ein nicht nur vielstimmiges und multiperspektivisches, sondern auch ungemein plastisches Bild der Ereignisse von 1989 und ihrer Auswirkungen bis in die Gegenwart. Ihr Kristallisationspunkt ist eine Wiese in der Nähe von Schopron. Inspiriert von einer Begegnung mit dem Paneuropäer Otto von Habsburg veranstalten Mitglieder einer ungarischen Oppositionsbewegung dort im August 1989 ein Picknick, das den Traum von einem grenzenlosen Europa für einen kurzen Moment in Erfüllung gehen lassen soll. Drei Stunden lang wird die Grenze für ein sorgfältig inszeniertes Fest mit Blasmusik, Bier und Würsteln geöffnet. Doch hunderte DDR-Bürger begreifen den symbolischen Festakt als konkrete Chance zur Flucht. Unter ihnen ist Katja, die mit ihrem westdeutschen Freund Oskar gerade in Ungarn Urlaub macht.
Bei der Ankunft in Sopron bot sich ihnen ein verblüffendes Bild. Überall standen aufgegebene Trabis. Der Anblick dieser aufs Geratewohl am Straßenrand und auf den Pannenstreifen abgestellten Autos machte eine Realität greifbar, die Katja bis dahin nicht gesehen, geschweige denn verstanden hatte. Mehr als die Vorstellung, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, im Gefängnis zu landen, mehr als jede andere Abstraktion, war es einfach unvorstellbar, ein Auto zurückzulassen. Niemand, der außerhalb der DDR aufgewachsen war, konnte das verstehen. Dort investierte man seine Lebensersparnisse, um an einen Trabant heranzukommen. Man wartete und wartete. In diesem Augenblick verstand sie die gewaltige, unwiderstehliche Anziehungskraft der Freiheit. Plötzlich genügte es Katja nicht mehr, die Grenze zu sehen. Sie wollte auf der anderen Seite sein.
Es sind Augenblicke höchster Dramatik, die Matthew Longo anhand der Erinnerungen von Zeitzeugen schildert. Manche kämpfen sich stundenlang durchs Unterholz, andere sind Teil der Masse, die vor den Augen der überforderten Grenzbeamten einfach losstürmt. Manche landen im Gefängnis, viele verpassen die Gelegenheit, da die historischen Momente aus allernächster Nähe betrachtet alles andere als übersichtlich sind. Genauso wenig wie 1989 das Ende der Geschichte darstellt, endet Matthew Longos Buch mit dem Fall der Grenzbefestigungen. Er erzählt die Geschichten seiner Protagonisten, die mit der erlangten Freiheit vor gänzlich neuen Herausforderungen stehen, bis in die Gegenwart weiter. In Ungarn setzt schon früh ein unerbittlicher Kampf um die Erinnerung ein und schon bald werden nicht nur dort neue Grenzbollwerke errichtet. Matthew Longo weiß im Rückblick, die viel zitierte Wende, deren ungeheure Dramatik er in seinem Buch eindrücklich eingefangen hat, betrifft nicht nur Osteuropa.
Meine eigene Einstellung hat sich im Lauf dieses Projekts geändert. Ich sehe im Fall der Berliner Mauer nicht länger einfach den Triumph der Demokratie über den Autoritarismus und ich setze den Westen nicht mehr mit Freiheit gleich. Heute betrachte ich das Jahr 1989 als das Jahr, in dem es uns misslang, die gefährlicheren Impulse des Liberalismus unter Kontrolle zu bringen. Im Westen denken wir normalerweise nicht, dass wir selbst nach dem Ende des Kalten Krieges ebenfalls eine Veränderung durchmachten, aber vielleicht sollten wir das tun.
Das Picknick, der Traum von Freiheit und der Fall des Eisernen Vorhangs. Dieses Buch von Matthew Longo ist im Residenz Verlag erschienen.
Das Ö1-Kontext-Studio-Gespräch.
Ich darf nun in seinem Büro in Berlin Rainer Zietelmann begrüßen.
Hallo.
Herr Zietelmann, Sie sind Historiker und Soziologe, publizieren vorwiegend zu ökonomischen Themen, haben 32 Bücher veröffentlicht, die in 35 Sprachen auch erschienen sind. Im Vorjahr haben Sie den Publizistikpreis Innovator des Jahres erhalten. Nun haben Sie im Langen Müller Verlag ein Buch mit dem Titel Weltraumkapitalismus veröffentlicht. Ein Buch über die privat finanzierte weitere Erforschung und Eroberung des Weltraums, die ihren vorläufigen Höhepunkt unlängst im Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX erlebt hat, der ihn zumindest vorübergehend zum ersten Billionär der Geschichte gemacht hat. Bevor wir uns den möglichen Auswirkungen dieses privaten Weltraumengagements widmen, sollten wir uns vielleicht noch die Geschichte der Raumfahrt näher anschauen. Privates Engagement war in dieser Geschichte nicht die Ausnahme, sondern bereits am Anfang die Regel, schreiben Sie dann nämlich, wenn man so wie Sie die Erforschung des Weltraums durch Observatorien in den USA mit einbezieht.
Ja, das stimmt. Es gab da eine Bewegung für Observatorien und die meisten waren, die allermeisten privat finanziert. Jetzt kann man sagen, das ist ja was anderes als Raumfahrt natürlich, aber das Ziel, nämlich die Erforschung von Weltraum, war das gleiche, wie man das heute mit Sonden macht. Und deswegen kann man also nicht sagen, dass die Raumfahrt immer rein staatlich war. Es gab dann auch in Amerika zum Beispiel der große Pionier der Raumfahrt, Goddard, der die erste Rakete, jetzt ist ungefähr, es war jetzt fast genau 100 Jahre her, mit Flüssigkeitstreibstoff gestartet hat. Der war auch ganz überwiegend privat finanziert. Und dann gab es eine Phase, die wir so im Auge haben, das war die Zeit der Mondlandung und die Jahrzehnte danach, wo dann die Raumfahrt tatsächlich überwiegend staatlich war.
Das war rund um die Mondlandung herum und da hatte man ein Ziel vor Augen in den 1960er Jahren. Man wollte dem Systemkonkurrenten Sowjetunion zuvorkommen. Nachdem dieses Ziel unter sehr hohem Aufwand erreicht worden war, wurde die NASA kurz gesagt zum Spielball der US-Politik, schreiben sie. Investitionen wurden nur in jenen Bundesstaaten getätigt, wo Senatoren einen Erfolg bei der nächsten Wahl gebraucht haben. So ein richtiges Ziel hat die NASA eigentlich dann nicht mehr gehabt.
Ja, das ist tatsächlich eines der Probleme. Ich meine, Menschen machen nur etwas, wenn sie einen Grund haben. Und wenn man sehr viel Geld ausgibt, muss man einen großen Grund haben. Und ja, der große Grund war in den 60er Jahren der Kalte Krieg. Präsident Johnson hat damals gesagt, wer Erster im Weltraum ist, ist Erster überall. Zweiter im Weltraum ist, ist Zweiter überall. Und deswegen hat man dann alle Ressourcen mobilisiert. 400.000 Leute haben an dem Mondlandungsprogramm mitgearbeitet in 20.000 Firmen. Und es wurde fast 5% vom amerikanischen Haushalt nur dafür ausgegeben. Also in heutigen Dollar wären das mehr als $300.000, die man ausgegeben hat. Sowas kann man natürlich nicht dauerhaft machen, so eine fast kriegsähnliche Mobilisierung. Und danach kam dann das Space Shuttle-Programm und das zeige ich, dass das ökonomisch ein totales Desaster war. Also nur mal eine Zahl. Man hat prognostiziert gehabt, Kosten pro Flug von $10 Millionen. Am Schluss waren es mehr als $1 Milliarde Kosten pro Flug. Man hat prognostiziert 140 Flüge pro Jahr. Am Schluss waren es in den gesamten 30 Jahren nicht mal so viele, nämlich 135. Dann gab es ja noch die zwei Unglücke, bei denen 14 Astronauten umgekommen sind. Und ja, dann war das Jahr 2011, da überschreibe ich das Kapitel in meinem Buch, das Ende der Zukunft, weil ab dem Moment waren die Amerikaner nicht mehr in der Lage, mit eigenen Raketen ihre Astronauten von amerikanischem Boden zur internationalen Raumstation zu bringen, sondern waren dann darauf angewiesen auf völlig veraltete, zwar zuverlässige, aber letztlich veraltete russische Sojus-Raketen. Die Russen haben dann verständlicherweise auch wirklich Monopolpreise genommen. Jeder Flug war noch mal ein paar Millionen teurer als vorher. Ja, und das war dann der Moment, dieses totale Desaster, was dann aber auch andererseits der Ursprung war, dass die private Raumfahrt überhaupt eine Chance bekommen hat.
Dass Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX so erfolgreich ist, er arbeitet ja auch an einem deutlich besseren Raumschiff als dem gescheiterten Space Shuttle, das hat, sagen Sie, Herr Zittelmann, auch mit seiner Besessenheit zu tun, den Mars kolonisieren zu wollen. Diesem Ziel, sagen Sie, sei alles andere untergeordnet.
Ich würde mal Folgendes sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre, beginnen also von dem Bau einer kleinen Stadt auf dem Mond, innerhalb der nächsten 10 Jahre rechne ich damit, dass Menschen auf dem Mars landen werden. Vorher wird es noch, was auch ein großes Projekt von ihm ist, Rechenzentren im Weltraum geben. Also das sind so die nächsten Schritte. Und ja, das klingt alles vielleicht sehr nach Science Fiction, aber ich habe ja die Zahlen genannt. Immerhin bisher hat der Mars geliefert, wenn man mal bedenkt, das ist gerade mal noch nicht mal 30 Jahre her, dass er mit seinen Kumpels an einem Badesee gesessen hat und ein Kumpel hat ihn gefragt, was machst du jetzt als nächstes, also nach dem Verkauf von PayPal? Und da sagte er, meine Aufgabe ist, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen und den Mars zu besiedeln. Da hat natürlich der Kumpel von ihm gemeint, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, aber er hat ja doch so viel erreicht wie niemand anders. Und das Ziel, zum Mars zu kommen, das halte ich nicht für unrealistisch. Ich hatte bei den Recherchen für mein Buch korrespondiert mit dem Harry Jones von der NASA, der ist schon über 80, der ist seit 60 Jahren bei der NASA. Also der hat alles miterlebt und der hat mir dann so ein Paper geschickt, No Showstoppers auf dem Weg zum Mars. Also er sagt, es gibt 7 große Hindernisse und Herausforderungen, die sind alle groß, aber die sind alle technisch zu bewältigen. Und ich stelle halt in meinem Buch die Frage, ja, wenn das technisch so Sachen alle zu bewältigen sind, zum Mars zu kommen oder auch Bergbau auf Asteroiden zum Beispiel, warum wurde es dann bisher immer noch nicht gemacht? Und da ist meine Antwort, das liegt wie immer am Geld, weil mit Steuergeldern kann man solche großen Projekte nicht finanzieren. Vielleicht, ja, Menschen zum Mars zu bringen schon, aber nicht das, was Musk jetzt vorhat. Also muss man es irgendwie anders finanzieren.
Sie sagen, Herr Zittelmann, die privat finanzierte Raumfahrt, die wird aber nur dann eine Zukunft haben, wenn man auf fremden Planeten Grund und Boden erwerben kann. Sonst wird man auf lange Sicht die Kosten nicht hereinspielen können. Dem steht aber der Weltraumvertrag von 1967 gegenüber, den immerhin 137 Staaten unterzeichnet haben, darunter auch die USA, China und Russland. Eine Änderung dieses völkerrechtlich bindenden Vertrags erscheint jetzt nicht unbedingt aussichtsreich. Heißt das, dass Musk und Konsorten Fakten schaffen werden und im Stil eines Donald Trump sagen, ach, Fakten interessieren mich nicht, das gehört jetzt mir?
Also, das stimmt. Es gibt den Artikel 2 in dem Weltraumvertrag. Da steht drin, dass es for countries is prohibited to claim ownership over celestial bodies. Also, das heißt, Länder dürfen nicht Himmelskörper erwerben oder Land auf Himmelskörpern. Umstritten ist es allerdings unter Weltraumjuristen, ob das auch für Privatfirmen und Privatpersonen gilt. Da gibt es also unterschiedliche Meinungen. Die einen versuchen irgendwie abzuleiten, dass das auch für Privatfirmen und Personen verboten ist. Die anderen sagen, nee, was nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Es steht halt nichts drin in dem Vertrag, weil man sich damals in den 60er Jahren auch nicht vorstellen konnte, dass es irgendwann einen Milliardär oder sogar Billionär wie Musk gibt oder Leute wie Jeff Bezos, die dazu überhaupt in der Lage sind. Das hat man sich damals nicht vorstellen können. Deswegen steht nichts drüber drin. Und es gibt da, wie gesagt, schon die Auffassung von manchen, dass das rechtlich möglich wäre. Aber es ist nicht klar, muss man sagen. Und ich vermute, das wird so stattfinden, wie auch in der Geschichte, wenn man mal, ich bin ja Historiker und gucke dann gern mal, wie ist es in der Geschichte, wenn private Eigentum entstanden ist. Und wenn man mal zurückgeht in die Geschichte der Kolonisierung Amerikas, dann war das ja auch so, dass da erst die Siedler und sogenannte Squatter, dass die sich einfach Land genommen haben, auch ohne, dass es ihnen irgendwo der Staat verkauft oder gegeben hätte. Und später erst wurde das dann legalisiert durch Maßnahmen wie zum Beispiel durch den Homestead Act. Das haben wir durchaus ziemlich oft in der Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so passiert. Und das wäre auf jeden Fall eine realistische Möglichkeit, die ganze Sache zu finanzieren. Also ich entwerfe da in meinem Buch so ein Modell, dass ich sage, beispielsweise, wenn der Musk jetzt mit SpaceX den Mars erreicht, klar, der kann nicht den ganzen Mars dann in Besitz nehmen. Aber sagen wir mal, ein überschaubares Gebiet von der Größe von Singapur zum Beispiel. Singapur passt also 200.000 Mal in den Mars, da ist für andere noch mehr als genug da. Und dann das an die Börse bringt als Immobilienaktie, also als Real Estate Investment Trust, dann wäre das eine wunderbare Art, das zu finanzieren. Oder auch Asteroid Mining, also Bergbau auf Asteroiden, wenn man dann Asteroiden an die Börse bringt. Es fehlt halt einfach der wirtschaftliche Grund und das wirtschaftliche Modell heute. Ja, das ist das wesentliche Incentive, wieder was fehlt, und das ist so auch ein Fokus deshalb in meinem Buch.
Sie zeichnen in Ihrem Buch, Herr Zittelmann, drei Phasen der Raumfahrt. Nach der staatlichen befinden wir uns momentan in einer gemischten Phase. Die dritte Phase, die wird aber rein privat sein. Was an Positivem erwarten Sie sich denn von diesem Weltraumkapitalismus für die 8 bis 10 Milliarden Menschen, die auch in Zukunft auf der Erde leben werden? Schon alleine deswegen, weil sie sich keinen Flug zum Mars leisten werden können oder wollen.
Ja, also das fängt jetzt an schon mit Rechenzentren im Weltraum, was also wahrscheinlich wesentlich effizienter ist als auf der Erde. Da arbeiten verschiedene Firmen dran, SpaceX, Google, Nvidia, Planet Lab. Das ist also ein Thema, was sicherlich kommt, weil auf der Erde haben wir diese langen Genehmigungen und auch ja, das Problem mit der Kühlung, mit dem Wasser, was dadurch verbraucht wird. Auch die Sonnenstrahlung ist nicht so effizient auf der Erde im Weltraum. Da gibt es halt 24 Stunden Sonne, da gibt es keinen Tag- und Nachtzyklus, gibt auch keine Wolken, sodass man also mit Solarenergie diese Rechenzentren wesentlich effizienter betreiben kann. Das Entscheidende ist meiner Meinung nach, dass man das in einer ganz großen Perspektive sieht. Also dass wir Menschen die Erde verlassen, auch um irgendwann woanders anzusiedeln. Das sehe ich nicht grundsätzlich anders als vor 70.000 Jahren, wo unsere Vorvorvorfahren aus Afrika irgendwann ausgezogen sind und haben den Rest von unserem Planeten, der ja auch damals also für diese Menschen sehr unwirtlich war, besiedelt. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das auszudehnen in den nächsten Jahrhunderten, sage ich mal. Und der Musk hat ja auch eine Überlegung dahinter, die plausibel ist. Er sagt, früher sind Asteroiden auf die Erde eingeschlagen. Wir wissen ja zum Beispiel dieser große Einschlag, wo dann die Dinosaurier ausgestorben sind. Und sowas wird wieder passieren. Wir wissen nicht, ob in 1 Million Jahren, in 100.000 oder vielleicht schon in 500 Jahren, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob dann die Menschen wie in dem Film Armageddon mit Bruce Willis in der Lage sind, den Asteroiden irgendwo in letzter Sekunde in die Luft zu sprengen. Ja, und für solche Fälle, sagt er, ist es halt gut, dass wir nicht auf einem Planeten allein festsitzen. Es wäre ja schade, wenn diese Flamme des menschlichen Bewusstseins, die es noch in kosmischen Dimensionen vielleicht erst seit einer Sekunde gibt, wenn die ausgelöscht wird. Und das ist so seine zentrale Überlegung, wie kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Menschheit überlebt. Und da wäre ein erster Schritt die Besiedlung vom Mars.
Weltraumkapitalismus. Dieses Buch von Rainer Zittelmann ist im Langen Müller Verlag erschienen. In der Ferienzeit trifft man oft auf dieses Wort. Erlebnis. Erlebniswandern gibt es und Erlebnisradeln, Erlebniscamps und Erlebnisbauernhöfe, Erlebniswälder und Erlebnisgipfel und natürlich ganze Erlebniswelten. Viel Abenteuer wird uns also versprochen, aber was bleibt davon? Der Germanist und Kognitionsforscher Fritz Breithaupt leitet an der Universität von Pennsylvania ein Forschungslabor, in dem er Prozesse der Wahrnehmung, Emotion und Erzählung untersucht. In seinem Buch »Einmal, zweimal, keinmal, wie wir Erfahrungen machen« erklärt er, was geschehen muss, damit aus einem Erlebnis eine wirkliche Erfahrung wird. Mit seinen Thesen auseinandergesetzt hat sich Andrea Rödig.
Im Lauf eines Lebens machen wir bekanntlich etliche Erfahrungen. Aber wir machen sie nicht immer auf die gleiche Weise. Erfahrungen sind abhängig davon, wann und in welcher Weise uns ein Ereignis zustößt. Und so erklärt sich auch der Titel dieses Buches. Wir machen Erfahrungen nämlich zum ersten Mal, zum zweiten, also wiederholten Mal, oder wir machen sie überhaupt nicht. Der Reihe nach handelt der Autor diese drei Erfahrungsmodalitäten ab, und weil er Literaturwissenschaftler ist, beschreibt er sie anhand von Geschichten und Erzählungen. Für die Erfahrungsform »Das erste Mal« etwa zitiert er, wie der US-amerikanische Starkoch Anthony Bourdain den Geschmack seiner ersten Auster beschrieb. Oder er rekurriert auf die Kinsey-Reporte und Erzählungen über die erste sexuelle Erfahrung im Leben. Dabei fällt etwas Eigenartiges auf.
Das erste Mal wird als Faktum markiert. Jeder und jede weiß, wo und wann es war und was sie eigentlich als erstes Mal zählen. Was aber genau passiert ist und wie es sich angefühlt hat, wird regelmäßig ausgelassen. Die Details folgen dann in den späteren Erfahrungen. Mit dem ersten Mal beginnt vielleicht eine Serie, aber meist sind erst die nachfolgenden Elemente der Serie erzählbar.
Um ein erstes Mal zu sein, muss es im Nachhinein als solches erzählt und begriffen werden. Es bedarf, schreibt der Autor, bestimmter kognitiver Akte, also bewusster Bearbeitung, damit aus einem bloßen Erlebnis auch eine Erfahrung wird. Für das Label »Dies war das erste Mal« müssen wir dem Ereignis einen Rahmen geben, es aus einer bestimmten Perspektive betrachten, es als erstmalig deklarieren und auch bewerten nach dem Muster »Das war meine erste Auster und der Geschmack hat mich so umgehauen, dass ich einfach Starkoch werden musste«. Im Vergleich zum ersten Mal ist das zweite Mal langweiliger, könnte man meinen. Aber die Regel ist es nicht, im Gegenteil. Erst die Wiederholung macht eine Erfahrung rund, argumentiert Breithaupt. Erst jetzt komme das Vergleichen und Beurteilen ins Spiel. Dies war besser, dieses schlechter. Zudem können wir die Erlebnisse des ersten Mals in einer Wiederholung und Erinnerung auch umdeuten. Breithaupt spricht hier vom kognitiven Edieren. Und wenn auch die Gefühlsintensität in der Wiederholung nachlässt, so steigert sich doch gleichzeitig der Genuss.
Horrorfilme werden häufig mehrfach geschaut. Menschen sind dann gerade über die Überraschungsmomente begeistert. Das ist natürlich paradox, weil sie ja bereits wissen, wann die unheimliche Szene im Dunkeln harmlos bleibt und wann das Monster wirklich zuschlägt. Dieses Phänomen wurde unter dem Begriff des Paradox der Spannung und bisweilen auch als Paradox der Überraschung bekannt. Wir genießen Spannung und Überraschung dann, wenn wir bereits wissen, was da kommt.
Können wir auch Erfahrungen machen, wenn das Erlebnis gar nicht in der Realität, also keinmal stattgefunden hat? Die dritte Erfahrungsmodalität, die Fritz Breithaupt ins Spiel bringt, ist die schwierigste. Und der Autor muss sich einigermaßen verbiegen, um plausibel zu machen, dass auch in der Imagination, also im Drogenrausch, im Wachtraum oder in der Fantasie, echte Erfahrungen entstehen können. Klar ist, wir haben nicht einfach Erfahrungen, wir machen sie im wahrsten Sinn des Wortes, aktiv, wenn auch nicht immer bewusst. Und klar ist auch, eine Erfahrung, die sich lohnt, ist mit Schmerz verbunden. Sie entsteht durch einen Riss, eine Differenz von vorher und nachher.
Wenn man das alte Bild des menschlichen Lebensfadens aufnimmt, sind die Erfahrungen die Knoten in diesem Faden. Diese Knoten werden von unseren kognitiven Akten geknüpft. Es sind die Punkte, an denen die Zeit nicht geradlinig verläuft. Anhand der Knoten können wir uns schnell orientieren und zurückrufen in andere Zeiten. Und bisweilen können wir auch einen der Knoten lösen und uns von einer Erfahrung befreien.
Fritz Breithaupt beschließt sein Buch mit Anmerkungen zur politischen Dimension von Erfahrung. Denn wie wir kollektive Erfahrungen verarbeiten und erzählen, hat weitreichende Konsequenzen. So weit, so gut. Der Ansatz und etliche Aspekte dieser Erfahrungsseelenkunde sind interessant. Insgesamt aber, man muss es leider sagen, ist dieses Buch eine rechte Plappermühle. Kapitel werden mit Thesen abgeschlossen, die die Kapitel zusammenfassen. Zusätzlich gibt der Autor an jeder erdenklichen Stelle noch Zusammenfassungen der Zusammenfassung. Viele der Thesen sind vorläufig und klingen bei näherer Betrachtung reichlich banal, wie etwa folgende: Nur Erfahrung macht das Leben tief. Ach, dafür ein ganzes Buch zu lesen, ist schmerzlich, also eine Erfahrung, aber leider kein glorreiches Erlebnis.
Einmal, zweimal, keinmal. Wie wir Erfahrungen machen. Dieses Buch von Fritz Breithaupt ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Folgende Bücher haben wir Ihnen im Kontext heute sonst noch vorgestellt.
We the People – Eine Geschichte der amerikanischen Verfassung von Jill Lepore, C.H. Beck Verlag. Das Picknick – Der Traum von Freiheit und der Fall des Eisernen Vorhangs von Matthew Longo, Residenz Verlag. Sowie Weltraumkapitalismus von Rainer Zietelmann, Langen-Müller Verlag.
Die Beiträge dieser Sendung können Sie 4 Wochen lang nachhören, online unter o1.f.at/kontext oder in der Ö1-App. Das Studiogespräch können Sie auch als Ö1-Kontext-Podcast hören, auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt. Nun folgt Musik.
Das Kontextalbum der Woche.
Es kommt von Rostam und trägt den Titel American Stories. Es ist das dritte Album des US-amerikanisch-iranischen Musikers und Produzenten Rostam Badmanglij, der bekannt wurde als Mitbegründer der Band Vampire Weekend. Rostam, wie er sich als Solokünstler nennt, wurde in der Hauptstadt Washington D.C. geboren. Er wuchs mit klassischer Musik auf und hat diesen Einfluss auf seinen früheren Solo-Alben verarbeitet. In den 5 Jahren, die seit der letzten Veröffentlichung vergangen sind, hat er sich nun Country und Folk vorgenommen, die uramerikanischen Genres. Als Hochzeit zwischen Ost und West hat der Künstler sein neues Werk bezeichnet und so hört man an mehreren Stellen das persische Erbe von Rostam heraus. Am plakativsten wohl im Titelsong Like a Spark, einem Song über bedingungslose Liebe und persönliche Freiheit. Der beginnt wie ein Folksong aus Nashville, endet aber nicht wie ein solcher. Like a Spark.
Feel free to feel free to live.
Die erste Single von Rostems neuem Album American Stories. Das Cover ziert eine verblasste, auf den Kopf gestellte amerikanische Flagge, ein bekannter Code für Protest. Ist das Album daher eine Meditation über den Zustand der USA zu ihrem 250. Geburtstag? Kann man so sehen, muss man nicht. Meist geht es in Rostems American Stories um die Identität des Künstlers als Amerikaner mit persischen Wurzeln. Am ehesten noch ein Protestsong ist das Schlusslied mit dem Titel The Wait, das einen Vorfall bei einer Studentendemonstration zum Thema hat. Warm Heads on the Pavement, Calling Out a Broken Government lautet da der Text, aber auch hier fehlt die Sita nicht, sie kommt am Ende dazu. The Wait.
Courage on your side.
Wait von Rostam, dem US-amerikanischen Musiker, der auf seinem Album American Stories persische Instrumentierung in Folk und Country hereinholt. Wobei die Musik vor den Texten da ist, wie Rostam selbst bekennt. The chords are set in stone, but the words I'm working on. So heißt es gleich zu Beginn des Songs, Forgive is to know.
I've been working slowly, and time can help a song. Because it's set in stone, but the words I'm working on. Drove up to New England, listening in the car. Rolled the windows down and held the wind across my arms. A thing about forgiveness is that it takes a change. But once you were a victim, you no longer feel the same. A thing about forgiveness is that it asks for change. But once you felt a victim, now you don't see it that way. I won't recount the story, you know it breaks my heart. The ending, it was tragic, was the problem ever solved? All of us were wishing we knew what to do. Was not enough compassion taught to us in school? And just because you feel it doesn't mean it's fair. Just because it hurts you doesn't mean you're clear of the obligation to know the harm you've done. All of us are guilty, none of us are innocent. To err is human, but to forgive is divine. Guess I took to heart is that we don't grow wiser without seeing our part. Something I remembered that stuck with me, I guess, is that the institutions don't reward the compassionate. To err is human, but to forgive is to learn, to learn, to learn, to learn, to
Forgive is to know von Rostam. Seine Songsammlung American Stories ist das Kontextalbum der Woche. Nähere Angaben zur Musik und zu den vorgestellten Sachbüchern finden Sie online im Ö1-Tagesprogramm. Das war Kontext mit Wolfgang Ritschl.